Deutschlandfunk, Europa heute.
Die Ukraine-Wiederaufbaukonferenz diese Woche in Berlin. Sie war dezidiert nicht als Geberkonferenz gedacht. Am Ende standen deshalb auch keine Milliardenzusagen für die Ukraine. Was also bleibt, außer einiger großer Reden? Auf der Bilanzliste stehen die so wichtigen Kredite für kleine ukrainische Unternehmen, Vereinbarungen zwischen Firmen und der ukrainischen Regierung, aber auch neue Städtepartnerschaften und eine Ausbildungsinitiative. Es wurde also viel genetzwerkt auf dem Berliner Messegelände. Ab morgen steht dann der nächste internationale Großtermin an, die Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz. Wie das Ganze in der Ukraine selbst aufgefasst wird, das habe ich mit dem Kiewer Journalisten Ivan Haivanovic besprochen. Und ich habe ihn zuerst gefragt, wie die etwas unkonkreten Ergebnisse der Wiederaufbaukonferenz in Berlin angekommen sind.
Generell ist die gesamte letzte politische Woche für die Ukraine sehr wichtig. Angefangen mit Ergebnissen von Wahlen zum Europäischen Parlament bis hin zum vorstehenden Friedensgipfel in der Schweiz. Und in diesem Komplex ist wieder auf Baukonferenz ein bisschen die Aufmerksamkeit zerstreut wurde, aber natürlich war das auch ein wichtiges Ereignis für die Ukraine. Insbesondere fällt ein, dass bei dieser Wiederaufbaukonferenz auch die Rede von Luftverteidigungskapazitäten der Ukraine zu unterstützen, zu stärken, die Rede war.
Das ist ja auch gestern nochmal Thema gewesen in Apulien. Schauen wir nochmal auf die Konferenz selber. Da sind mehr als 100 Vereinbarungen geschlossen worden. Gibt es da irgendwas, was für Sie da besonders heraussticht?
Aus dem, was ich gesehen habe, ich habe natürlich nicht die ganze Liste gesehen, aber was ich gesehen habe, fällt auf, dass der Löwenanteil der Vereinbarungen nicht die Beteiligung privater, sondern öffentlicher Mittel beinhaltet. Sei es das Energieunterstützungspaket, das Fachkräfteumschulungsprogramm oder Garantie- und Zuschussvereinbarungen. Und meinem Eindruck nach, es fehlen private Investitionsmittel für den Wiederaufbau. Und das steht wieder in einem Zusammenhang mit Luftverteidigung, mit Waffenlieferungen für die Ukraine.
Gibt es eigentlich schon jetzt deutsche, europäische Unternehmen, die in der Ukraine präsent sind? Wie nehmen Sie das wahr in Kiew?
Ja, es gibt zwar nicht viele, es ist zum Beispiel vom Bau des Rheinmetallwerks in der Ukraine bekannt, ja, aber das ist auch wieder ein Militärkonzern, ein Waffenkonzern, Waffenhersteller. Aber vor kurzem gerade wurde Bau eines Windparks in der Region Odessa angekündigt und das wird ein deutsches Unternehmen Notus Energy bauen. Das sind private Investitionen, aber viel mehr investieren die ukrainischen Unternehmen, zum Beispiel nur DETEC, das ist der größte ukrainische Energieunternehmen, das auch mehrere Wärmekraftwerke betreibt, die eigentlich zum 80-90% zerstört worden waren. Und deshalb müssen alle Gespräche über die Wiederherstellung und den Wiederaufbau der Ukraine eine militärische Komponente beinhalten, die Fähigkeit der Ukraine, die wiederherstellten Objekte zu schützen, und das heißt die Lieferung von Waffen an die Ukraine.
In Berlin wurde ja auch immer wieder die Frage aufgeworfen, macht Wiederaufbau Sinn, während Russland tagtäglich Terrorangriffe auf Energie, auf zivile Infrastruktur fährt. Stellt sich diese Frage so bei Ihnen auch? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
Doch. Ich halte es auch für völlig logisch, richtig und sinnvoll, zerstörte Objekte wieder aufzubauen, erst nachdem ihre Sicherheit gewährleistet werden kann. Eine andere Sache ist aber, dass es in manchen Fällen einfach keine Alternative gibt. Zum Beispiel müssen die Energieanlagen trotz der Gefahr einer erneuten Beschädigung repariert werden, weil in anderem Fall frieren wir im Winter. Deswegen wäre es natürlich besser und auch mir lieber, die Infrastruktur nach dem Krieg wieder zu bauen. Aber das muss auch jetzt getan werden, zumindest in kritischen Bereichen.
Ab morgen kommen Staats- und Regierungschefs in der Schweiz zum Friedensgipfel zusammen. Dass man dort dem Frieden wirklich näher kommt, davon geht ja hier niemand aus. Welche Erwartungen haben die ukrainischen Bürger an dieses Treffen, an diese Konferenz?
Natürlich erwarten wir nicht sofort Frieden und es wurde nicht erwartet, aber man rechnete damit, dass es viel einfacher sein würde, die Länder der Welt zu einer konsolidierten Position zusammenzubringen. Eigentlich es ist immer noch nicht ganz viel unentschieden und nicht bekannt, sogar die genaue Zahl der teilnehmenden Länder an diesem Friedensgipfel. Es wurde gehofft, dass Gipfel zeigt, fast die ganze Welt sei für die Ukraine. Die Situation, dass es immer wieder jemanden zu überzeugen muss, sehr enttäuschend ist. Aber das zeigt wieder, dass viele Länder sich bei Entwicklung ihrer Position nicht nur für Gerechtigkeitsvorstellungen oder internationalem Recht leiten lassen, sondern auch von ihren eigenen Interessen und pragmatischen Berechnungen. Deswegen immer noch auch, glaube ich, bis letzter Stunde wird gekämpft um die Länder, die an dem Gipfel teilnehmen werden. Und es gab schon manche, die in letzten Tagen abgesagt haben.
Was würde denn bei Ihnen in der Ukraine als Erfolg gelten? Also, dass möglichst viele Länder des globalen Südens für den Friedensplan der Ukraine gewonnen werden?
Ja und nein. In der aktuellen Situation könnte man als ein Erfolg betrachten, wenn genügend Länder teilnehmen. Ja, es wurde 160 Einladungen versendet und jetzt bis zu 100 Länder kommen, ob 80 oder mehr, wissen wir immer noch nicht genau. Erfolg wird, wenn das Kommuniqué des Gipfels nicht nur sich auf drei Punkte einschränken wird, nämlich nukleare Sicherheit, Ernährungssicherheit und Freilassung von Gefangenen und Deportierten, sondern auch die anderen wichtigen Punkte des Friedensplans beinhaltet wird, nämlich die Unverletzlichkeit der Grenzen und die Notwendigkeit, die Truppen des Aggressors über die Grenze der Ukraine hinaus zurückzuziehen. Diese Punkte dürfen einfach nicht diskutiert werden.
Der wichtigste Unterstützer Russlands, China, ist nicht auf der Konferenz, aber auch Staaten eben wie Brasilien, Südamerika, die sich zumindest nicht gegen Russland gestellt haben, auch von billiger russischer Energie profitieren. Wie wird das in der Ukraine gewertet bei den Bürgern?
Ja, Südamerika, Afrika, viele asiatische Länder sind eben die Regionen, die am meisten auf Russland zurückblicken oder nach China. Und es tut leid, dass China leider tatsächlich Russland unterstützt. Also die chinesische Neutralität und alternative Friedensplan eigentlich sieht eher das Einfrieren des Konflikts, des Krieges und nicht die Lösung. Und ganz zu schweigen über die Wiederherstellung des Friedens und der Gerechtigkeit.
Mit welchen Erwartungen blicken die Ukrainerinnen und Ukrainer auf die Friedenskonferenz in der Schweiz? Darüber habe ich mit dem Kiewer Journalisten Ivan Havajmanowitsch gesprochen.